Das bin ich.
Das stimmt.
Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon soweit?
Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe. Ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind SprecherInnen und SchauspielerInnen, die immer, oft, schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Tim Grobe, der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins zu seiner Lieblingsgeschichte macht.
Ich bin Tim Grobe, ich bin hier in der Lauscher Lounge in Berlin-Kreuzberg und wir nehmen gerade auf die Hörbuchfassung von den drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins. Und damit ihr so eine kleine Möglichkeit habt, euch das mal anzuhören, zeigen wir euch einen Ausschnitt.
Bitte entschuldigen Sie, sagte Dreipunkt in ausgezeichnetem Englisch. Diese interessanten Porträtbüsten, er zeigte mit seinem Stock auf die fünf Büsten. Justus blinzelte. Er hatte die drei Punkte als erster bemerkt und reagierte automatisch. Sein Körper sackte in sich zusammen, sein Gesicht wurde schlaff, seine Lider schlossen sich halb. Justus war recht stämmig und Übelwollende mochten ihn fett nennen. Nun, wenn er es darauf anlegte, konnte er tatsächlich aussehen wie ein Fettwanst.
Bitte, Sir?
Fragte Justus mit näselnder Stimme. Wer ihn nicht kannte, musste ihn für einen dicken Dummkopf halten. »Haben Sie noch mehr Figuren?« Dreipunkts Stimme war kühl und distanziert.
»Noch mehr?«
Justus tat, als sei er schwer von Begriff. »Ja, noch andere,« wiederholte Dreipunkt. »Wenn ja, dann würde ich sie mir gern ansehen. Ich möchte etwas ganz Besonderes haben, nicht gerade George Washington oder Benjamin Franklin.«
»Das sind alle«, sagte Justus. »Die anderen sind verkauft.«
»Ah, dann gab es also noch mehr davon?« Ein Funken Interesse blitzte in den tiefliegenden schwarzen Augen auf. »Und die Namen, mein Junge?« Justus schloss die Augen, als dächte er angestrengt nach. »So komische Namen, Homer sowieso und Augustus von, ich hab's vergessen.« Peter riskierte eine geflüsterte Frage an Bob.
»Warum sagt er das?« »Just wird schon seinen Grund haben«, flüsterte Bob zurück. »Pass auf!«
»Augustus!« In Dreipunkts unbewegtes Gesicht kam sekundenlang Leben. »Ja, ich glaube, ein Porträt von Augustus würde mir gefallen. Für meinen Garten. Du sagst, die Büste sei verkauft.«
»Hm? Gestern«,
gab Justus zur Antwort. »Und der Käufer?
Wie heißt er? Wo wohnt er?«
Der Mann sprach im Befehlston. »Ich will ihm die Figur abkaufen.«
»Also wir schreiben keine Adressen auf«, sagte Justus. »Na, irgendwer war's eben.«
»Irgendwer.« Dreipunkts Stimme war jetzt wieder eisig. »Nun ja, sehr bedauerlich. Wenn du mir die Adresse geben könntest, wäre ich nicht kleinlich. $100.«
»Also, wie gesagt, wir schreiben keine Adressen auf«, wiederholte Justus einfältig. »Aber manchmal geben die Leute Sachen zurück. Wenn der Kopf zurückgebracht wird, dann können sie ihn haben. Möchten Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift dalassen?«
»Das ist eine gute Idee.« Dreipunkt sah Justus prüfend an. »Das werde ich tun.« Er hängte sich den Stock übers linke Handgelenk, zog eine Karte aus der Tasche und schrieb eine Adresse darauf. Dann reichte er sie Justus. »Hier«, sagte er, »vergiss nicht, mich anzurufen. Wenn Augustus zurückgegeben wird, zahle ich $100 dafür. Du wirst mich bestimmt anrufen.«
»Mhm, ich will sehen, was ich tun kann«,
versprach Justus mit ausdrucksloser Stimme. »Du wirst es tun.« Dreipunkt stieß seinen Stock unvermittelt auf den Boden. »Hier, ein Stück Papier«, sagte er. Ich schätze Ordnung und Sauberkeit. Der Stock stach durch die Luft dorthin, wo Justus stand. Gus, Bob und Peter unterdrückten einen Schreckensruf. Der Stock war plötzlich zum Degen geworden. Die glänzende 15 Zentimeter lange Klinge hatte am Boden einen Papierfetzen aufgespießt. Die Spitze des Degens hielt knapp handbreit vor der Brust des Jungen. Justus steckte langsam die Hand aus und nahm das Stück Papier. Abrupt zog Dreipunkt den Stock zurück. Und da war es wieder ein gewöhnlicher Stock. Die Degenklinge war verschwunden.
»Du wirst noch von mir hören«, sagte der Mann scharf. »Wenn Augustus inzwischen zurückkommt, ruf mich an.«
Er wandte sich um, stieg in den Wagen und fuhr davon.
Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen?
Naja, was habe ich für eine Beziehung zu den drei Fragezeichen? Ich meine, ich bin ja Jahrgang 69 und bin damit quasi richtig die Hauptfamilie der Abnehmer. Ich bin quasi als Zehnjähriger damit eingestiegen. Wobei ich sagen muss, mein Bruder und ich haben erst die Bücher gelesen. Die waren in der Stadtbücherei, die haben wir dann geschossen damals. Also auch nicht, weil wir jetzt dachten, wow, drei Fragezeichen, davon haben wir was gehört oder das muss unheimlich toll sein. Das war einfach da und wir fanden es cool. Und dann war relativ zügig, gab es auch schon die Hörspiele, und wir hatten die als Schallplatte. Also auch noch nicht als Kassette oder so. Und dann fanden wir die toll. Und ich habe die damals zum Geburtstag gekriegt, das weiß ich noch. Erinnere mich auch noch an diese genialen Cover. Genau.
Was bedeutet für dich die Welt der drei Fragezeichen?
Wie gesagt, ich habe die ja als Kind schon gehört, so mit dem, als ich ins Gymnasium kam. Und für mich sind die drei Fragezeichen, die sind nicht in Rocky Beach. Ja, ich komme aus Duisburg und da gehören auch die drei Fragezeichen hin. Das ist ganz klar so. Die Fragezeichen gehören in ein Dachzimmer in Duisburg-Hochfeld. Da bin ich aufgewachsen und die Zentrale und der Trödelladen, der Junkyard von Titus Jonas, das war die Garage von meinem Vater und das ist heute noch so. Es ist heute noch so, das ist Rotklinker, das ist, wie gesagt, Palmen, Rocky Beach. Das interessiert mich überhaupt nicht, heute noch nicht. Das ist etwas sehr Regionales, sehr, sehr, etwas ganz Persönliches für mich. Und da spielen auch die, alle Folgen spielen da. Und da gehören die auch hin.
Was verbindest du spontan und kurz gesagt mit den drei Detektiven als solchen?
Ich könnte, wenn ich wollte, mache ich aber nicht, könnte ich dir sogar noch die Namen von meinen beiden Co-Detektiven sagen. Nämlich, ich verbinde damit, dass wir diese Fälle im Prinzip nachgespielt haben oder versucht haben, meine beiden besten Freunde damals und ich, wir haben versucht, irgendwelche Kriminalfälle aufzulösen, Bagatellen, die wir im Umfeld natürlich hatten und haben uns dann auch wirklich im Keller bei uns getroffen und haben dann mit Kreide, mit bunter Kreide, haben wir irgendwelche Aufstellungen gemacht, wer wo sein muss und wer welchem Taxifahrer hinterher spioniert. Und das ist natürlich ein riesengroßer Blödsinn. Aber das ist für mich das waren für mich die drei Fragezeichen, was sie bedeuten.
Hat denn jeder von euch auch exakt eine der Rollen übernommen?
Nein. Wir waren also nicht Justus Jonas und Peter Sean, Bob Andrews. Wir hießen so, wie wir hießen, aber wir waren schon auch Fragezeichen. Und wir waren erster Detektiv, zweiter Detektiv und dritter Detektiv. Also dritter Detektiv ist ja Recherchen und Archiv. Das war ich.
Okay. Hörst du manchmal noch folgende Hörspielserie?
Ja, aber natürlich. Ja. Ich hab eine Pause gemacht. Ich habe das ja, wie gesagt, ganz am Anfang gehört, als das rauskam. Und dann habe ich die, als man dann anfing, so ab der 5. Klasse, wenn man dann cool wurde, hat man das einfach nicht mehr gehört, war das weg. Und ich habe dann ganz erstaunt festgestellt, ich habe dann hier in Berlin studiert damals und habe dann festgestellt, dass es das immer noch gibt. Und auch noch genau so, mit dem gleichen Design und mit den gleichen Sprechern und mit einer immensen Anzahl von Folgen, die ich alle nicht kannte. Ne? Und ich höre das absolut, ja. Ich höre es allerdings nie und ich werde todwütend, wenn ich das höre. Ich höre das nicht zum Einschlafen. Wenn mir jemand sagt, ich höre das zum Einschlafen, das ist sowas wie, ja, ganz nett. Das tue ich nicht. Ich höre drei Fragezeichen, höre ich bei beim Kochen oder bei Alltagsverrichtungen und aber schon sehr genau. Und das ist dann spannender bei Folgen, die ich noch nicht kenne, bei neueren Sachen. Ne? Bei Folgen, bei denen ich mitgesprochen habe, ist das immer so, da höre ich nur auf so Genauigkeiten, wo ich dann mal denke, ach, das hätte ich besser machen müssen oder so, die sind raus. Aber ansonsten, ich höre das wirklich nach wie vor sehr gerne, aber nicht beim Einschlafen. Das erfordert meine Aufmerksamkeit.
Wie du gerade schon gesagt hast, du warst ja in einigen Hörspielfolgen selbst auch vertreten und bist jetzt auch auf der Live-Tour dabei.
Ja.
Und hast du da vielleicht noch was dazu zu erzählen?
Ja, die Live-Tour, was soll ich denn dazu erzählen? Das ist gigantisch. Das ist absolut großartig. Du bist also in Hallen, in die du nie wieder hinkommst und die ausverkauft sind bis unters Dach und die Leute sind, ich habe immer geglaubt, ich wäre Fan. Das kannst du völlig vergessen. Das sind Leute, die kennen jedes Zitat, die haben Antworten auf Sachen, da habe ich nicht mal mehr Fragen und die sind wirklich vorbereitet und spitz wie ein Bleistift. Also das ist toll und das erklärt sich auch, glaube ich, da erklärt sich die Begeisterung und diese das ist sehr schön, dass das schlägt gegen die Brust, wirklich wie ein Fausthieb, ne? Diese warme Atmosphäre. Das ist großartig, das ist wirklich, macht wahnsinnigen Spaß. Das ist absolut großartig. Mhm.
Du hast erzählt, dass du Die schwarze Katze als erstes Buch hattest. Kannst du dich an deine erste 3-Fragezeichen-Hörspielfolge erinnern?
Für mich ist immer, wenn ich jetzt sage, die 3 Fragezeichen, was war das erste? Schwarze Katze, ganz klar. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob das jetzt Fluch des Rubins war oder Schwarze Katze oder ob das war die 3 Fragezeichen und der Superpapagei. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber eins davon war es. Also eins dieser, es werden Sachen versteckt in Gegenständen und es muss eine Schnitzeljagd vorgenommen werden, weil es Querverweise gibt und diese Geschichten, die daran kann ich mich sehr gut erinnern. Aber was jetzt die erste Hörspielfolge war, weiß ich nicht. Wie gesagt, das erste Buch war die Schwarze Katze. Haben wir auch noch zu Hause, glaube ich.
Okay. Hast du spontan ein Zitat im Kopf? Irgendwas, was
dir ein Meme... Ja, habe ich in der Tat. Dazu muss ich eine Sache erzählen. Es gibt, das ist blöd, aber egal. Es gibt in meinem Freundeskreis seit Jahrzehnten gibt es 2 Zitate aus, und beide sind aus dem Fluch des Rubins, sind die wir immer wieder sagen. Die eine ist was ist denn, Bob? Das ist das, wenn Patrick feststellt, dass Bob sich ärgert, weil Augustus von Polen gestohlen worden ist. Und diese Frage, die sagen wir permanent, das sagt auch meine Mutter mittlerweile seit ein paar Jahren. Und das andere ist auch aus dem Fluch des Rubins, wenn der Rama Sidri Randur das feurige Auge schließlich in den Händen hat und sagt, ich bin glücklich, dass ich den Stein endlich habe. Und das ist, wir sagen das immer, wenn irgendwas Gutes passiert ist, wenn ein Essen aus dem Ofen kommt und es hat gut funktioniert oder es hat eine Vorstellung im Theater, ist gut gelaufen, dann sage ich, ich bin glücklich, dass ich den Stein endlich habe.
Okay, danke schön. Welcher ist dein Lieblingscharakter aus dem gesamten Kosmos der 3 Fragezeichen?
Boah, es sind so viele. Es ist Rama Sidri Randur. Ich bin ja ohnehin immer sehr verbandelt mit den Schurken und Fiesewichtern. Dann natürlich Gottfried Kramer. Java Jim und Professor Shai, sensationell. Und dann bin ich ja all die ganzen Jahre immer noch hoffnungslos verliebt in Jamie Allison. Nee, wer ist sie? Jamie, oh fuck, sie heißt Allie Jamison. So schlimm kann es ja mit der Liebe nicht sein. Doch, ich bin verliebt. Allie Jamison.
Vermisst du irgendetwas bei den 3 Fragezeichen, beziehungsweise was für einen Fall fällt dir spontan für die 3 Detektive ein? Ein Thema, das dich interessiert, das es so noch nicht gab?
Nee, ich finde das nach wie vor, das sage ich auch oft, gut, dass sich die 3 Fragezeichen diesen Retro-Kosmos auch bewahren. Und wobei ich nicht sage, dass das ein Anachronismus ist, das ist es wirklich nicht. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt über... dass die Jungs beim Klimagipfel sind oder dass sie versuchen,
irgendwelche rechtsradikalen Aktivitäten aufzudecken oder sowas, das finde ich, das wäre mir zu platt. Ne? Es gibt, finde ich, gerade in der Kinder- und Jugendbuchliteratur gibt es so viel Müll und so viel Sachen, die so mit der Tür ins Haus fallen und sofort einem in die Küche gucken lassen. Das finde ich nicht wichtig. Ich finde das was nicht heißt, dass das funktioniert, das weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert das ganz großartig und ich rede gerade ganz groß und kokolos, aber ich finde diese Geistesschärfe, mit der die Jungs seit 40 Jahren Verbrechen hinterher stolpern, deswegen höre ich das. Das ist ein Kosmos, der auch privat ist für mich. Ich finde das genauso, wie das ist. Finde ich das gut.
Kommen wir ein bisschen zu dem Buch als Speziellen. Mhm. Warum hast du dir genau diese Folge von den drei Fragezeichen ausgesucht?
Weil es meine Lieblingsfolge ist, Überraschung. Sie ist ja, ich glaube, das ist ähnlich wie der Superpapagei. Was ich daran liebe, das ist diese Vertüftelung. Das ist diese, wie ich gerade schon sagte, diese Schnitzeljagd. Das ist, es werden Objekte in anderen Objekten versteckt, die man über irgendwelche Briefe, es ist eine der ersten Folgen mit diesen haarsträubenden Erbschaftshinterlassenschaften in Form von Briefen, dass wir also mit Rätseln und Karteikarten in der Hand Orte ablaufen und die Richtigkeit überprüfen. Und das hat mich als Kind schon wahnsinnig fasziniert. Und dass du in alten Büsten Sachen versteckst, und dann ist dieser orientalische Gedanke dahinter, dass der Typ aus Indien kommt und auch noch sowas Fernes, so eine Sehnsucht irgendwie auch so ein bisschen subsumiert. Und da steckt ganz viel so da drin, ne? Dass es ist ganz geheimnisvoll. Es ist ja eben wie in der Buchfassung gibt es ja diesen wunderbaren Verweis auf den Sherlock Holmes, dass der Horatio August war ein großer Liebhaber von Sherlock Holmes und hat die, oder von Arthur Conan Doyle, dem Autor. Und es gibt eine Geschichte, oh Gott, jetzt muss ich improvisieren, die heißt irgendwie die Büsten des Napoleon oder irgendwie, oh Gott, nicht die Büsten, ist auch wurscht. Und jedenfalls darin, also dieses geheimnisvolle Schnitzeljagd abjagen hat mich interessiert. Es gab damals in meiner Kindheit so ein Buch, das hieß Das Haus der Krokodile. Das war so was Ähnliches, dass wir anhand von alten Erinnerungsstücken, dass er wie in so einer Hitchcock-Geschichte, Vertigo oder so, in die Vergangenheit abtauchen. Und ach komm, das ist großartig, das ist wunderbar.
Wie hast du dich auf die Aufnahmen insofern konkret vorbereitet?
Also eher so, dass ich mich gar nicht vorbereitet habe. Ich habe nämlich versucht, ich kenne das Spiel natürlich auswendig, und jetzt nicht alles so zu übernehmen, wie die Sprecher das gemacht haben. Also bis auf natürlich, was ist denn, Bob? Und was gar nicht im Skript steht, by the way. Aber das ist, also jetzt nicht diese Abfolge so runter zu frühstücken und auswendig aufzusagen, weil dafür braucht man keine Hörbuchfassung. Das ist dann langweilig. Aber ich glaube, so habe ich mich da vorbereitet. Und ich meine, ich mache gerade diese wunderbare Hallentour mit diesem Produkt und bin da sehr anbereitet, sozusagen. Ja.
Gut. Welcher Charakter hat dir am meisten Spaß gemacht und warum?
Du meinst beim Fluch des Rubins?
Genau.
Ramasid Rirandur und all die Jungs und Mädels, die nicht auftauchen in der Hörspielfassung. Ich will sie nicht spoilern, aber es gibt ja den unter der Schwarzbart-Bande, es gibt den Joe, der so ein bisschen Bestimmer ist, dann gibt es diesen Assi, den Charlie, es gibt den Hugo, das ist der, den wir aus der Hörspielfassung kennen. Und diese Chargierung, das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, dass du als Einzelner wie so ein Zirkuspferd sozusagen einen Haufen Leute in einer Szene sprichst. Das ist schon wirklich schön.
Hast ja gerade schon angedeutet, dass einiges in dem Hörbuch drin ist, was in den Hörspielen überhaupt nicht drin ist.
Ich habe 40 Jahre lang gedacht, dass Ramasid Rirandur Schwarzbart mit Sonnenbrille umgebracht hat. Ich dachte immer, ey, ein Mord bei den drei Fragezeichen. Und beim Lesen des Buches merkt man dann natürlich, oder beim Hören des Hörbuches, dass das nicht der Fall ist. Dass das, dass man offenbar damals was weggehalten hat, einfach, was man dann 40 Jahre später erklärt. Nein, nein, es ist, das ist schon anders. Ich meine, die Geschichte bleibt natürlich dieselbe und auch die Auflösung ist die, ich bin glücklich, dass ich den Stein habe, aber bleibt dieselbe. Aber es gibt viel mehr Personal. Es gibt viel mehr Spannung. Es gibt einen Verweis auf das Gespensterschloss zum Beispiel, ne? Dass die in da in dem, wie heißt das, Mittagscanyon da in dem Haus von dem Horatio August. Da gibt es richtig, das ist richtig spannend, wie die einerseits die Jungs festgehalten werden. Wir haben eine Parallelhandlung von Bob und Patrick. Was ist denn Bob? Und das ist auch ziemlich zügig und ganz ganz clever geschrieben. Nebenbei bemerkt, das ist ganz gut gemacht. Und das ist ganz anders als in der Hörbuchfassung, in der Hörspielfassung und klärt, wie gesagt, auch Fragen nach Leichen nach 40 Jahren.
Also sozusagen ein bisschen die Apokryphen der drei Fragezeichen. In den Hörspielumsetzungen tummeln sich manche Ausspracheschnitzer, gerade weil es halt auch schon ein bisschen länger her ist, dass sie übersetzt wurden, die bei besonders stark herausstechenden Fällen und Figuren den Fans zuliebe übernehmen. Gibt es welche in deiner Folge?
Ich glaube nicht, wahrscheinlich gibt es die massenweise, aber da ich die drei Fragezeichen jetzt schon seit 40 Jahren konsumiere, sind die für mich völlig alltagssprachlich geworden. Es gibt einen Satz, den sagt Justus, Bob möchte heimfahren und da mal wieder bei seinen Eltern zum Mittag oder zu Abend essen. Und Justus sagt darauf, das wird gut reichen. Wo man beim Lesen denkt, wird gut reichen? Aber ich finde, das sind so kleine Blüten, die finde ich eigentlich ganz schön und das wäre verheerend, wenn man die, wenn man die skippen würde. Aber so gibt es irgendwie so eine richtige Blüte, wo wir uns totgelacht haben. Nee, gibt's nicht. Nee.
Der Vorschlag, Axel Luther als Hitfield, ehemals Hitchcock, zu übernehmen, kam von Oliver Rohrbeck. Möchtest du was zu der Besetzung sagen? Wie findest du ihn?
Findest du es eine gute Besetzung? Super, ich finde es ganz toll. Ich habe da gestern im Studio haben wir das kurz einmal angespielt und ich finde das sehr schön und also ich muss sagen, ich finde es klug, dass wir die, also alle Kursivtexte in dem Roman, dass sich jemand anders spricht und dass sie auch jemand spricht, der diese Stimme hat und ich finde es gut.
Ja, das Buch, sind wir vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen, das Buch wurde 1970 übersetzt. Mhm. Findest du, dass es von der Sprache her sehr stark Zeitkolorit hat oder ist das eher zeitlos? Gibt es da irgendwelche
Sachen, nein, ich die finde, das ist völlig zeitlos. Das ist eine, also du meinst jetzt die Bücher, meinst du?
Ja, genau.
Das ist völlig zeitlos. Ich finde, das ist gut geschrieben, das ist schnell geschrieben. Und es ist eine, also ich lese auch aus privaten Gründen sehr viele Kinder- und Jugendbücher und davon ist unendlich viel Schrott. Und also wirklich einfältiger, wirklich die Kinder für blöd verkaufender Blödsinn. Und das ist definitiv hier nicht der Fall. Das ist natürlich für ältere Kinder, klar, aber die erzählt denen auch nicht, wie ein Handy funktioniert oder so. Also das ist eine, und das umarmt es ganz schön, finde ich. Und das ist eine, und es gibt einem immer, und das ist das Wesentliche, da kann ich ja nur von meiner Biografie sprechen, die kriegen das immer noch hin, auch in den neueren Hörspielen, dass das immer in einem überschaubaren Kosmos bleibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht zum Mond fliegen oder was weiß ich nicht machen. Ich meine, es gab ja mal Versuche, andere Versuche, die fand ich dann so ein bisschen schwieriger, aber insofern deine Frage beantwortend. Nein, ich finde, das ist gut geschrieben und es ist, ja, ich glaube, zeitlos. Und es kriegt auch niemanden in den Arsch, was so neuere Nachspürungen an Sprache irgendwie bräuchte oder so. Nee, finde ich nicht.
Okay. Hast du zum Abschluss zufällig noch ein weiteres schönes Zitat aus dem Buch parat, außer was ist denn?
Ach Gott, es gibt Millionen von Zitaten und Figuren. Jetzt, was so prägnant ist, nicht, das sind immer dann so einzelne Figuren, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mich unsterblich verliebt habe in Ali Jameson, habe ich schon. Ja, genau. Nee, aber das ist eine. Ich glaube, es gibt kein so ein bestimmtes Lieblingszitat daraus. Oder es gibt, wie gesagt, massenhaft Lieblingsfiguren. Und es bleibt in meiner Biografie bei diesen beiden Zitaten, die von denen, glaube ich, 90% aller Beteiligten nicht wissen, dass das aus den drei Fragezeichen kommt. Also, wenn ihr die Hälfte nur an Spaß habt beim Zuhören wie ich beim Lesen, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Vielen Dank, Tim, für das Interview und deine Hörbuchinterpretation.
Sehr gerne.
Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke, Frau Körting. Wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon kreiert sie in die Rollennamen und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann.
Ja, so ein bisschen eklig, ja. Das kann so, wo sein, man dann ja gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist.
Habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent, den er hat und ist, macht große Freude, ist großer Erfolg. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer. Da können wir den ganzen Tag, die klingen alle anders.
Die ganze Folge vom Hörspielplatz könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt.